Ja, das ist schön, wenn man einige Lieder einfach so genießen kann, obwohl wir jetzt ja schon unter der Maske ein wenig mitsingen dürften, zumindest mitsummen. Das ist schon eine tolle Sache, wenn es langsam vorangeht. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich bräuchte jetzt mal einen Helfer hier vorne. Atin oder Asa oder beide. Habt ihr Lust, mal nach vorne zu kommen? Ihr müsst hier irgendwas identifizieren. Guckt euch das mal an und sagt dann ins Mikrofon, was das ist.
D-Mark? Das ist eine 10-Euro-Münze.
Okay. Was denkt ihr, was für ein Material ist denn das? Ist das Kupfer oder Gold oder was auch immer oder Stahl?
Aus Silber.
Aha. Ja, es ist eine Silbermünze. Da steht 10 Euro drauf. Ich weiß nicht, wie viel Wert das jetzt hat. Asa, wenn du dein Taschengeld über 5 Jahre gespart hast und dir 10 von diesen Silbermünzen gekauft hast, was würdest du dann mit diesen Silbermünzen machen? Würdest du die irgendwo verstecken im Tresor oder in der Hosentasche oder was würdest du damit machen?
Die Leute geben, die kein Geld haben.
Oh, das ist ja toll. Das ist ja super. Jetzt habe ich mit der Predigt verspielt. Ja, das ist ja toll. Also, sie würde das an die Menschen verteilen, die kein Geld haben, die Geld brauchen und benötigen. Das ist echt toll. Normalerweise, was würden wir mit dem machen? Wir würden es irgendwo hin tun, wo es uns niemand klauen kann. Atin, wenn du jetzt von deinen 10 Silbermünzen eine verlierst. Großer Mist, ne? Was würdest du alles tun, um diese eine Münze wiederzufinden? Gibt es da irgendwelche Ideen, wo du sagst, na, das muss ich unbedingt jetzt machen, damit ich dieses Ding wiederfinde?
Suchen.
Suchen. Was würdest du denn machen, so zum Suchen? Augen zuhalten und durchs Zimmer laufen oder was würdest du machen? Na, zumindest ist das, was da oben hängt. Nicht? Man würde ja Licht anmachen, nicht? Damit das richtig dahin scheint, wo vielleicht die Münze liegt. Was gibt es noch für Methoden, um eine Münze zu suchen, die man verloren hat? Hast du eine Idee?
Weitersparen.
Weitersparen. Ja, das ist natürlich richtig. Wenn die verloren ist, weitersparen. Das heißt, die eine ist verloren, ich muss mir eine neue kaufen. Das kann man natürlich machen. Wahrscheinlich würdest du unter dein Bett gucken, ne, oder? Die ist vielleicht dann irgendwo kulla, 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 irgendwo ganz hinten reingerollt. Wenn sich da nichts findet, würde man vielleicht auch unterm Schrank oder hinterm Schrank gucken. Oder vielleicht auch im Zimmer der Schwester, wenn du gestern da gespielt hast, hast die Münze da irgendwo verloren. Gibt es noch Methoden? Auffegen vielleicht. Andere Leute mit dazu holen, die einem helfen. Wie lange würdest du suchen, bis du sie wiedergefunden hast? Ja, das ist schon eine, wer weiß, bis man sie wiederfindet. Wäre das schade, wenn die wegkommt? Ja, ne? Dankeschön für eure Hilfe. Eine Silbermünze, Neu sparen, das ist toll. Verteilen an die Leute, die kein Geld haben, das ist super. Damit ist eigentlich eine ganz andere Predigt gemeint. Aber diejenigen, die die Bibel, das Neue Testament kennen, wissen natürlich, welches Gleichnis da gemeint ist. Was sagst du? In Lukas steht das, richtig. Lukas 15, 1 bis 10. Das ist eins der beiden Gleichnisse, das, was verloren gegangen ist. Wenn etwas Wertvolles verloren gegangen ist, man würde suchen. Man würde schauen, wo ist das? Wo habe ich das hingetan? Ich würde, auch wenn ich einen Schlüssel verloren habe, im Auto, wahrscheinlich im Auto, oder das Handy, es ist rausgerutscht. Oder wenn es nicht im Auto liegt, dann vielleicht hinten in der Ablagefläche oder zu Hause im Arbeitszimmer oder in der Küche oder im Schlafzimmer oder irgendwo muss ich das da aus der Tasche heraus verloren haben. Wenn mein ganzer Reichtum aus 10 solchen Münzen besteht und eine davon verliere ich, ein Zehntel meines Reichtums, nicht? Mit Taschengeld, das ist schon eine ganze Menge, nicht? Wenn man so gespart hat und dann ist einer weg und man wollte sich vielleicht zu Weihnachten irgendwas Tolles kaufen, das ist schon eine Herausforderung. Jesus hat ein weites Herz. Er lässt die Menschen, die zuhören wollen, einfach kommen. Und es sind Menschen, die, wo mancher sagt, ach, ob der so richtig ist, hier an dieser Stelle Jesus zuzuhören. Guck dir doch seinen Lebensstil an, was hat er alles schon in seinem Leben verbockt. Und dann kommt er jetzt und hört zu. Jesus hat die Menschen nicht abgestoßen, er hat sie angenommen, so wie sie gekommen sind. Und sie wollten zuhören und sie wollten hören, was Jesus sagt. Und als an verschiedenen Stellen wird uns das hier überliefert, etwa an der Bergpredigt, dass einige auch fragen, einige Zöllner haben gefragt, was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt dir nachfolgen? Und er hat gesagt, nicht mehr verlangen als üblich ist. Oder ein Soldat fragt, was soll ich machen? Press bei den Leuten mit der Waffe in der Hand, nicht das Geld aus der Hosentasche, das geht nicht, sondern dein Sold soll dir ausreichen. Und so fragen einige Leute, die zu Jesus kommen, und was soll ich jetzt machen? Wie kann sich das jetzt verändern in meinem Leben? Das, was du predigst, das soll ja Praxis werden in meinem Leben. Und von daher lässt Jesus die Menschen zuhören. Sie kommen, sie hören gerne zu. Sie haben ihre Fragen, er beantwortet sie. Eigentlich sollte man ja dankbar sein, fröhlich sein, dass sich da etwas verändert, dass Menschen angezogen werden, die normalerweise in einer frommen Synagoge oder so irgendwas gar nicht erst mehr kommen, weil sie sich nicht trauen, aber zu Jesus draußen auf der Bergpredigt oder auf dem Berg, als Jesus dann predigt, da kommen sie und stellen ihre Fragen. Und dennoch gibt es Ärger. Die Frommen, die auch kommen, sagen, wie passt das eigentlich zusammen? Der predigt über fromme Themen und es kommen die Unfrommen. Das geht doch nicht. Er predigt davon, dass man das Wort Gottes halten soll und dass man die Gebote halten soll und dass man den Willen Gottes ernst nehmen soll und so. Und dann kommen die Leute, die genau das nicht tun. Sie nehmen den Willen Gottes nicht ernst, sie kümmern sich in feuchten Kehricht um das, was Gott möchte, um die 10 Gebote und um mehr. Wie passt das eigentlich zusammen? Das geht doch gar nicht. Es gibt Ärger. Die Pharisäer, die Frommen, protestieren. Wer fromm und heilig sein will, der kann sich doch nicht mit Unfrommen zusammentun. Der kann doch nicht gemeinsame Sache machen mit den Leuten, die nie nach Gott fragen. Oder? Man kann sich doch mit denen nicht an einen Tisch setzen. Man kann doch nicht Gemeinschaft haben. Man kann doch nicht miteinander essen. Sie protestieren. Die Pharisäer sagen, das macht er jetzt schon seit Wochen so. Irgendwas ist doch nicht in Ordnung mit dem. Wenn der wüsste, was da für Leute kommen. Und es ist uns an einigen Stellen in den Evangelien im Neuen Testament überliefert, dass die Pharisäer, wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, wenn der wüsste, was da für ein Mann zu ihm kommt, immer wieder ist uns dieser Protest der Pharisäer, der Frommen überliefert. Das geht doch nicht zusammen. Der muss doch den Leuten endlich mal sagen, geht nach Hause, hier gehört ihr nicht hin. Muss man so als Frommer mit Menschen, die unfromm sind, umgehen? Gehört sich das so? Muss man geradlinig bleiben, notwendigerweise dann auch streng mit den Leuten, die sich nicht um die Gebote Gottes kümmern, knallhart sagen, jetzt ist aber Schluss, so geht es aber nicht? Muss da nicht eine Grenze zwischen fromm und unfromm, heilig und unheilig sein? Der kann sich doch nicht einfach mit denen an einen Tisch setzen. Das geht doch nicht. Das war ihre Erkenntnis. Und so falsch ist das ja auch nicht. Denn das gilt ja auch doch für mich und mein Leben. Wenn ich Jesus nachfolgen will, dann muss ich doch Grenzen ziehen, auch für mich persönlich. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, also hier solche Dinge anderen Leuten klauen, dann gilt das für mich. Dann muss ich für mich selber da eine Grenze ziehen und sagen, das geht nicht. Wenn Jesus sagt, das und das, nicht lügen oder was weiß ich was, dann gilt das für mich. Ich muss da eine Grenze ziehen. Und was für mich gilt, gilt auch für jeden anderen. Und jetzt kann man die gleiche Frage natürlich auch von der anderen Seite stellen. Wie ist denn das mit der Situation, wenn Menschen sagen, ja, eigentlich hat Jesus recht. Und wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich von dem, was ich jetzt bin und was ich bisher verbockt habe in meinem Leben, wie gehe ich jetzt Schritte auf diesen Lebensstil zu, den dieser Prediger da vorne sagt? Wie verändere ich denn mein Leben? Ist das nicht auch eine berechtigte Frage, dass jemand dann kommt und sagt, und was mache ich jetzt als Zöllner? Hey, ich bin Zöllner, ich verdiene mein Geld und meine ganze Familie lebt jetzt da. Soll ich jetzt sagen, gibt kein Essen mehr, ich kann kein Geld mehr verdienen? Oder als Soldat oder als was auch immer. Wie lebt jetzt jemand, der die Predigt Jesu hört und sich verändern will, aber gar nicht weiß, wie man es macht? Wenn sich sozusagen niemand an meine Seite stellt und mich an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt musst du den Schritt gehen und den Schritt und das musst du lassen und hier und da, kleine Schritte im Alltag, da brauche ich doch jemand an meiner Seite. Wer baut Brücken? Wer macht sich an mir die Hände schmutzig? Wer nimmt mich an die Hand und geht mit mir diese Schritte? Ich brauche jemanden, der mir das sagt, denn mein Lebenshorizont ist so anders, aber ich würde gerne so leben wie der da. Der hat etwas, das will ich auch. Das brauche ich. Die Veränderung, wie kriege ich die hin? In diesem Zusammenhang der Predigtext, den ich jetzt lese, und wahrscheinlich kennt ihr ihn, viele von euch kennen ihn, und ich lese ihn trotzdem. Lukas 15, 1 bis 10. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Das ist die Ausgangslage. Stell dir vor, du predigst das Evangelium und es kommen die Sünder wirklich. Ja, Halleluja, nicht? Oder man sagt, nee, so wie du bist und so wie du aussiehst, immer. Das ist die Ausgangslage. Stell dir vor, du predigst, du redest von Gott und die Leute, die Sünder würden, wollen es wirklich hören. Und sie fragen auch noch, und wie verändere ich mich jetzt? Das ist die Ausgangslage. Es kommen wirklich die Leute aus Eppinghofen oder aus Stürum oder was weiß ich, wo die Sünder halt so wohnen hier. Keine in Saarm, das geht gar nicht. Und dann setzt sich jemand neben dich und du weißt, oh, hauaha, der ist wirklich Sünder. Den habe ich gestern noch gesehen und da hat er aber gesündigt. Und dann kommt er und will eine fromme Predigt hören, der Kerl. Was bildet der sich eigentlich ein? Wenn der Prediger da vorne wüsste, was da hinten für einer sitzt, der würde sofort hingehen, der einen runterhauen und ihn rausschicken. oder? Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? An anderer Stelle sagen sie, das ist ja gar kein Prophet. Der kann ja gar nicht der Messias sein, der weiß ja gar nicht, was das da für Sünder sind. Das sind ja wirklich welche. Über Sünder kann man ja reden, so im Prinzip, die Sünde und so, aber das sind ja wirklich welche. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird der tun? Lässt der nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Das heißt, er macht sich richtig Mühe mit dem Tierchen, nimmt es auf seine eigene Schulter, trägt es zurück, trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn an. Nein, er ruft sie zusammen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Das ist doch normal. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, umzukehren. Das ist schwierig. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen. Oder ein junger Mensch hat sein Taschengeld gespart und 10 Silbermünzen sich in den Jahren zusammengespart. Und dann verliert er eine davon. Eines Tages verliert sie eine davon, sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze, sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Ein Zehntel meines Reichtums. Ich hab's wieder. Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Beispiele aus dem Alltag. Da steckt natürlich auch ein Akzent drin, wenn Jesus solche Beispiele aus dem Alltag den Frommen erzählt. Liebe Fromme, werdet mal wieder normal. Denkt mal wieder ganz normal. Was ist denn für euch normal? Wenn ihr was verloren wisst, dann sucht ihr, dann krempelt ihr doch euer ganzes Haus um das Ding wiederzufinden. Es ist doch eure Münze, es ist doch euer Schaf, es ist doch euer Eigentum. Ihr würdet doch Himmel und Erde in Bewegung setzen, um das wiederzufinden. Und dann macht ihr mir Vorwürfe? Das ist ja das, was dahinter steckt. Werdet mal wieder normal, der erste Akzent. Es ist doch etwas wert. Und da ist ja der nächste Akzent drin. Der Sünder ist doch auch Gottes Kind, oder? Der Sünder ist doch etwas wert. Das ist doch nicht etwas, wo man sagt, das ist Sünder, das ist Abfall, weg damit. Der ist doch was wert, der hat doch seinen Wert, ich habe ihn doch geschaffen. Das ist doch auch mein Kind sozusagen. Den kann ich doch nicht einfach so wegwerfen oder so verloren gehen lassen oder verloren geben. So tun, als ob der für mich Luft ist, bist nicht mehr mein Sohn oder so. Der ist doch etwas wert. Du bist Gott etwas wert. Das ist ein ganz wichtiger Akzent, auch in diesen beiden Gleichnissen. Wir sind Gott etwas wert. Er würde Himmel und Erde in Bewegung setzen, wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dass er dich einladen kann, dass er dich in seine Gemeinschaft nimmt. Er würde Himmel und Erde in Bewegung setzen. Und die Bibel redet ja davon, dass er Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat. Jesus ist gekommen auf diese Erde, hat sein Leben gegeben für dich. Damit du nicht stirbst, stirbt er. Ein großer Preis. Und Jesus macht deutlich, das würdest du doch genauso machen. Das ist doch dein Eigentum. Wenn es deine Münze ist, die irgendwo unters Bett gerollt ist, würdest du das ganze Bett auseinandernehmen, um diese Münze wiederzufinden. Das ist normal. Dieses Gleichnis beschreibt die Mühe. Die Mühe, die der Eigentümer aufwendet. Die Mühe, die Gott aufwendet, um uns als Sünder zu sich zu holen. Einen Weg zu finden, um uns in seine Nähe zu holen. Um bei uns zu sein, um uns zu sich zu nehmen. Interessanterweise die Frage nach der Schuld bei einer Münze, kommen wir in theologische Schwierigkeiten. Wie ist die Münze schuld? Eigentlich müsste man sagen, der Eigentümer selber ist doch schuld, nicht? Ist schlampig mit seinem Geld umgegangen. Er hat in den Hosentaschen rumgekramt und schwupp ist es irgendwo aus der Tasche gefallen. Und die Frage der Schuld bei einer Münze ist schon schwierig. Die Umkehr bei einer Münze, dass die Münze umkehren muss, auch schwierig. Dieses Gleichnis beschreibt die Mühe des Eigentümers, beschreibt Gott in seiner Sehnsucht danach, mich wiederzufinden, dich wiederzufinden. Auch beim Schaf ist ein Schaf schuld. Das geht auf eine Weide, das frisst so vor sich hin, ist mal hinterm Busch und mal hinterm großen Steinhaufen, mal in einer Schlucht entdeckt es noch ein paar grüne Halme und geht dahin und immer weiter und plötzlich, wo ist der Hirte? Irgendwo ein Schaf frisst so vor sich hin und plötzlich ist es weg. Oder verfängt sich in irgendwelchen Dornen und kommt dann nicht mehr raus. Ist relativ hilflos. Ist ein Schaf schuld? Die beiden Gleichnisse beschreiben die Mühe des Eigentümers. Und einmal geht es darum, dass ein Zehntel des Reichtums verloren geht und einmal wird in dem Gleichnis beschrieben, dass ein Hundertstel des Reichtums verloren geht. Und trotzdem, auch wenn du ein Tausendstel wärst, Gott würde sich auf den Weg machen. Er würde die 99 anderen in der Wüste, in der Steppe zurücklassen. In dem Gleichnis steckt natürlich auch drin, die sind fromm, die wissen, wie sie gehen. Aber der eine Verlorene, Gott würde dir hinterhergehen. Du bist in den Augen Gottes etwas wert und er macht sich für dich Mühe. Und er würde dich auf die Schulter nehmen, auch wenn das Bild von der Umkehr an dieser Stelle auch nicht hundertprozentig passt. Wenn ein Schaf, wie kann ein Schaf umkehren, wenn es in Dornen gefangen ist? Und wenn der Hirte es dann auf die Schultern nimmt, ist ja auch nicht Umkehr in dem Sinne. Beide Gleichnisse beschreiben die Mühe des Eigentümers, beschreiben Gott in seiner Großherzigkeit dir gegenüber. Jeder ist wichtig. Ein nächster Akzent. Gott sagt nicht, ich habe hier immerhin noch 99 Schafe, was schert mich das eine? Das würde auch kein Hirte in Israel im Orient sagen. Ich habe hier immer noch 99, soll demnächst einer dazukommen. Alle wissen, ein Hirte in der Steppe, in der Wüste würde wirklich die Wüste umgraben, um das eine zu finden. Das ist normal, das würden Hirten tun. Und Jesus sagt, so ist Gott mit dir. Diese Mühe würde er sich für dich machen. Und wir wissen, dass die beiden Gleichnisse dann noch ein weiteres haben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt unmittelbar danach. Und da geht es tatsächlich um die Schuld des verlorenen Sohnes, der im Orient eine Schweinerei. Der seinen Vater, das ist das höchste Sippenoberhaupt, behandelt er als jemand, der schon tot ist. Gib mir das Erbe, Papa, und der Papa ist noch lebendig. Das geht im Orient gar nicht. Und dann geht er weg, dann nimmt er das Zeug und geht weg. Seinen Vater alleine zu lassen, als Sohn, das geht gar nicht. Familie und Verwandtschaft ist das, die Sippe ist das Wichtigste im Orient. Alle Zuhörer wissen ja, das geht gar nicht. So kann man nicht umgehen. Aber in dem Gleichnis wird auch nur deutlich, was nützt es, wenn der Vater mit offenen Armen dasteht und der Sohn kommt nicht zurück? Was nützt es, wenn Jesus dich findet, wie eine verlorene Münze oder wie ein verlorenes Schaf, dich auf den Schultern nach Hause trägt und das Erste, was du tust, ist wieder davonlaufen? Es macht dann auch nur Sinn, wenn man spürt in der Nähe Jesu, ich kann so jetzt nicht weitermachen. Das ist ja bei Petrus so passiert. Jesus sucht die Nähe zu den Sündern und die Pharisäer protestieren, der kommt denen zu nahe. So nahe darf ein Heiliger den Sündern nicht kommen. Das sind ja Sünder. Aber bei Petrus ist es ja auch so, Jesus kommt ihm nahe und Petrus sagt, gehe von mir her, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus merkt sofort, Jesus ist ein Heiliger, ist jemand, in dessen Nähe kann ich so nicht weitermachen, wie ich bin. Zachäus ganz genauso, der Zöllner Zachäus, Jesus sagt, ich muss heute bei dir ins Haus. Und Zachäus fängt an rumzuschwirren. Und das, was er sagt, ich gebe alles zurück, was ich bestohlen habe und vierfach erteile ich alles, was ich betrogen habe. Und dass der Mann nach ein paar Tagen Fragen hat, und wie lebe ich jetzt als Zöllner? Erstens, wenn ich alles, was ich betrogen habe, zurückgebe und dann vierfach noch obendrauf zurück, was bleibt für mich und meine Familie? Der Mann muss ja jetzt erstmal überlegen, ja, wie lebe ich denn jetzt als Zöllner? Der hat ja jetzt irgendwelche existenziellen Fragen. Er kommt ja mit seinem Geld, mit dieser Art Rechnung, mit dieser Art Mathematik nicht zurecht. Wir haben Fragen, aber was nützt die Nähe Jesu, wenn sich Gott die Mühe macht, dir nahe zu kommen, wenn dann nicht diese Frage in deinem Leben auftaucht? Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich will dir nachfolgen, aber was mache ich denn jetzt als Soldat? Ich habe die Waffe in der Hand und normalerweise habe ich mir immer ein Taschengeld zusammengepresst mit der Waffe in der Hand. Ich erschieße dich und gib mir Geld. Das macht ein Soldat so, ein Zöllner auch und andere Leute auch. Und wenn Jesus sagt, nein, wenn du anfängst, mir nachzufolgen, dann geht das nicht mehr. Petrus hat das gespürt, Zachäus hat das gespürt, die Menschen in der Nähe Jesu haben das gespürt und gemerkt. Jesus überbrückt die Distanz. Aber was nützt eine goldene Brücke, wenn man nicht drüber geht? Gott kommt dir sehr weit entgegen. Was nützt es, wenn du die offene Hand nicht einschlägst? Solange Gnadenzeit ist, solange die Bibel uns verheißt und gebietet, dass wir Gnadenzeit den Menschen verkündigen, ist die Hand Gottes offen. Aber was nützt es, wenn man dann nicht einschlägt und sagt, okay, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus, ich gehe mit dir, Herr. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, Zachäus weiß nicht, wie sich das jetzt rechnet, aber den Schritt auf dich zu, Herr, den gehe ich jetzt. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber ich gehe diesen Schritt mit dir. Hilf mir. Das ist unser Auftrag, an der Seite der Sünder zu finden sein. Man darf es nicht verwechseln. Jesus, wenn er mit Sündern ist, also das heißt mit Zöllnern, mit Huren und was weiß ich was, dadurch, dass er in ihrer Nähe ist und ihnen das Wort Gottes predigt, hat er ja noch nicht gesündigt. Er hat selber noch nicht betrogen und bestohlen und gelogen und all diese Dinge, das hat er ja nicht getan. Aber er überbrückt diese Distanz, er gibt den Menschen die Nähe, dass sie zu Gott finden. Und dann musst du aber auch diesen Schritt gehen. Anders macht es keinen Sinn. Dann musst du dich auch entscheiden, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Die Pharisäer haben ja recht. Die Pharisäer haben ja recht, wenn sie sagen, das da sind Sünder. Jesus diskutiert ja auch nicht mit den Pharisäern darüber, ob die Zöllner Sünder sind oder ob die Huren Sünder sind oder irgend sowas. Oder dass er sagt, naja, irgendwomit müssen diese Mädchen ja ihren Lebensunterhalt verdienen, das kann man halt nicht anders machen. Das ist ja alles nicht die Diskussionsgrundlage dieses Gleichnisses. Jesus diskutiert mit den Pharisäern nicht darüber, ob die Sünder wirklich Sünder sind. Er sagt, mit der Wahl dieser Gleichnisse, in allen drei Gleichnissen, ja, das ist verlorenes Material. Ja, stimmt, die sind verloren. So wie sie jetzt sind, sind sie verloren. Kandidaten für die Hölle. Und das muss man erst einmal hören. Wenn du nicht in der Nähe Jesu bist und ihm nachfolgst, bist du Kandidat für die Hölle. Und das muss man sich erst mal sagen lassen, bevor man dann Jesus fragt, und wie komme ich aus dem Weg heraus? Und indem man diese Frage stellt, hat man dem ja schon zugegeben, ja stimmt Herr, ich bin wirklich Sünder. Pharisäer haben recht. Die Leute, die da bei Jesus sind, sind Sünder. Und Jesus macht auch mit dem dritten Gleichnis deutlich, der ältere Sohn, das heißt der Fromme, der Heilige, der alles richtig gemacht hat, ist nachher am Ende des dritten Gleichnisses derjenige, der der Verlorene ist. Damit hält er uns ja als Fromme einen Spiegel vor die Augen. Mit deiner Rechthaberei bist du möglicherweise am Ende derjenige, der verloren geht. Überleg mal. Du verstellst anderen das Himmelreich. Und selber tust du so, als ob du keine Buße tun müsstest? Am Ende bist du vielleicht derjenige, der nicht mitfeiert. Und das ist ein weiterer Akzent in diesen Gleichnissen. In all diesen drei Gleichnissen und hier auch in diesen beiden ersten ist das Feiern dabei. Im Himmel ist offensichtlich eine Menge Feierei. Auch wenn Deutschland gestern 4-2 gewonnen hat, da feiert man ja auch ganz fröhlich. Aber Jesus beschreibt den Himmel als eine Sache, wo man feiert. So wird im Himmel Fest sein. Er ist also nicht nur Halleluja und Hosianna, nicht alle Stunde wird gewählt. Ich kenne wahrscheinlich den Münchner im Himmel, dieses Stückchen. Die erste Stunde Hosianna singen und die zweite Stunde Halleluja und dann wird es ihm zu langweilig im Himmel und so. Nee, es ist Fest. Es ist Freude im Himmel. Und Gott feiert mit den Engeln, um jeden Sünder, der kommt, wird gefeiert. Gott freut sich, wenn du kommst, wenn du diesen Weg gehst. Natürlich ist das eine Gratwanderung für uns, die wir ausgesandt sind in die Welt hinein. Geht hin in alle Welt. Und mit diesem Auftrag gehen wir in die Welt und die Welt ist zu weltlich. Und wenn man sagt, mir ist die Welt aber zu weltlich, mach mir daran die Finger nicht schmutzig, dann werde ich ja selber unheilig. Ja, das ist manchmal das Problem. Das ist eine Gratwanderung. Es ist eine Gratwanderung, dass man sich selber mit den Drogenabhängigen sich nicht so gemein macht oder so gemeinschaftlich ist, dass man sagt, gib mal her den Joint, ich rauche mit oder so. Darum geht es ja nicht. Aber es ist eine Gratwanderung, wie weit kann ich gehen? Paulus sagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Wie weit geht man da? Es ist eine Gratwanderung, natürlich. So dass ich selber heilig bleibe, den Geboten Gottes verpflichtet und doch den Sündern so nahe, dass ich ihnen Brücken bauen kann in die Gegenwart Jesu. Wie kann ich das machen, Herr? Hilf mir, ich würde das gerne tun, aber ich will mir deine Nähe nicht verscherzen, dass ich selber dann umfalle, kaputt gehe. Das ist eine Gratwanderung, natürlich. Jesus schafft die Möglichkeit der kurzen Distanz, der Nähe. Und das ist unser Auftrag, gerade auch, wenn wir in diesem Stadtteil zu Hause sind. Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Völlig anderes Leben führen. weit weg sind mit ihren Gedanken in ganz anderen Sachen. Und dass wir den Auftrag haben, ihnen vorzuleben und auch zu sagen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wir sind gesandt in diesen Stadtteil hinein, ja. Gnadenzeit. Jesus macht deutlich, dass wir als Menschen Sünder sind, ob wir jetzt fromme Sünder sind oder unfromme Sünder sind. Das macht er in allen drei Gleichnissen deutlich. Und das letzte Gleichnis geht in die Richtung, dass selbst der Fromme in der Gefahr steht, mit seiner Rechthaberei, mit seiner Besserwisserei, dann sündig zu bleiben und zu werden. Gott hat sich viel Mühe gemacht, hat einen hohen Kostenaufwand. Es schmerzt ihn, wenn wir nicht in seiner Nähe sind, zu finden sind. Er würde dich gerne auf den Rücken, auf die Schultern nehmen und nach Hause tragen. Aber willst du das? Diese Frage haben wir zu beantworten. Gott möchte, dass ich in seiner Nähe bin. Aber Achtung, wenn ich ihm nachfolge, dann hat er die Herrschaft. Dann spielt im Himmel seine Musik. Dann tanzen die Engel nach den Melodien, die da oben gespielt werden. Dann beuge ich mich seinem Willen. Und nicht Gott ist der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche. Es ist Gnadenzeit und wir dürfen Gnadenzeit verkünden. Aber was nützt es, wenn der Verlorene gefunden ist und dann wieder abhaut? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir in der Bibel, im Neuen Testament so oft lesen, dass du den Menschen, die wirklich Sünder sind und es auch wussten, nahe gekommen bist. Dass du dir diese Mühe gemacht hast. Und ich sage dir Danke, Jesus, dass die Menschen gespürt haben, dass du anders bist. Und das wünschen wir uns als Gemeinde auch, Herr, dass unser Stadtteil merkt, dass man in deiner Nähe anders wird, neu wird, von deiner Kraft durchzogen wird, dass man Maßstäbe hat, ein Ziel, Hoffnung hat, ewiges Leben. Herr, wir preisen dich, dass wir deine Auferstehung verkünden dürfen, nicht nur deinen Tod, sondern dass du das Leben hast. Wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde ausrüstest, Herr, für den Auftrag in dieser Stadt. Aber zuallererst bitten wir dich auch darum, dass du uns hilfst, dass wir zu dir kommen, dass wir ganz fest bei dir dann verankert sind, dass wir zu Hause sind bei dir und nach dir und nach deinem Willen fragen. Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass du dich notfalls sogar mit den Frommen anlegst, um Menschen zu suchen und zu finden, die Sünder sind, und sie nach Hause zu bringen. Ehre sei dir. Amen. Amen.